Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Das ist die, wir sagen das ja immer am Anfang, es ist die 77. Folge.
Schnäpschenzahl.
Gibt es da einen aus? Nur mit 7 und 7 ist ein Schnäpschen.
Ja, ja.
So, und wir wollen uns heute ein bisschen in der Bastelwelt wieder bewegen, denn die Fernsehsendung, die wir letztens gemacht haben, die bestand ja viel aus Basteln und das kam sehr gut an. Was ich so gelesen habe, da heißt es überall in den Kommentaren, das war die beste Sendung, die wir bisher gemacht hätten.
Habe ich auch und ich habe mal zusammengezählt, ich habe über 50 Mails bekommen, die gefragt haben nach dieser Lichtgeschichte da und auch Vorschläge, neue Programme und verbesserte Programme sowas. Also offensichtlich wollen die Leute basteln. Mhm. Es sind also eine Menge da, die möchten. Ich habe sogar Mails bekommen, das hat mich gewundert, die haben gesagt, mach mal weiter mit diesem Bastelfusche. Ich bastel zwar nicht, aber ich sehe mir das gern an, ich finde das gut und denke darüber nach und das reicht mir auch.
Was mich gewundert hat, einer hat sogar geschrieben, er will diese Klolichtanlage, die du da gezeigt hast, sogar nachbauen.
Das hat dich gewundert.
Das hat mich gewundert, weil den Sinn habe ich gar nicht so richtig verstanden.
Na gut, dann guck dir die Sendung nochmal an. Wir haben noch ein weiteres Thema in dieser Sendung und zwar geht es um E-Mails, also elektronische Briefe, die ja nun gefälscht werden können bis zum geht nicht mehr. Man kopiert einfach irgendeins von irgendjemand, von der Bank oder sonst was und schickt das weiter und es sieht dann so aus, als käme es von einem anderen. In Wirklichkeit ist es aber gar nicht so. Dazu haben wir einen Gesprächspartner. Es gibt da eine Aktivität, dass man zumindest bei eBay innerhalb des nächsten Jahres, solange der Versuch läuft, gesicherte Absender hat und weiß, kommt es wirklich von denen oder nicht.
So, diese Rubrik Back packt aus, die habe ich jetzt wieder erlebt. Leider hatte ich keine Kamera dabei, das wäre gut was zum Filmen gewesen. Denn ich packte ein großes Paket aus.
Wolltest du wieder Wind machen? Hast du einen Propeller ausgepackt?
Ja, und habe da einen Propeller ausgepackt und sogar gleich zwei ausgepackt. Propeller, das ist ein Mikrocontroller-System, von dem wir ja im letzten Jahr hast du ja schon ein Projektchen damit gemacht und bist ja auch begeistert davon.
Ja, wirklich.
Und ich stelle fest, dass dieser Propeller nun mittlerweile alle um uns herum scheinbar begeistert, denn Burkhard Keinkar, der will sich mit dem Propeller beschäftigen und das ist ja ein großer Elektronikbastler und der Manfred Gläuber. Der will auch einen Propeller damit sich beschäftigen, für seine Tonsachen will er da gerne was machen. Und ja, der
Vielleicht
Propeller.
Vielleicht einfach mal ganz kurz sagen, was das eigentlich ist.
Ja, der Propeller ist ein Mikrocontroller, der 8 Prozessoren als Kern hat.
Also das ist, ja genau, das sind 8 Prozessoren in einem Gehäuse, die voneinander unabhängig laufen, gleichwertig laufen, an einem Bus laufen, auf einen Speicher arbeiten. Und
da gibt Intel so an mit seinen 2 Kernen auf einem Prozessor oder jetzt
die
4.
Die haben auch ein bisschen mehr Rechenleistung. Ja. Also 80 MIPS, was der da macht, das ist ganz schön. Und vor allen Dingen für mich war es eine vollkommen neue Erfahrung, weil dieses Teil, wenn man irgendeine Multitasking-Aufgabe hat, wenn man also irgendwelche mehrere Sachen gleichzeitig oder quasi gleichzeitig überwachen, steuern will, dann war es bisher so, dass man über Interrupts arbeiten musste oder Polling machen musste, also zyklisches Abfragen oder wie auch immer. Hier braucht man sich überhaupt keine Gedanken mehr zu machen, wann läuft das Programm wo vorbei und fragt was ab. Man gibt jedem dieser einzelnen Kerne einfach ein eigenes Programm. Das macht das. Und wenn es irgendetwas feststellt, dann meldet es das, schreibt das in den gemeinsamen Speicher und da ist einer dann von diesen Kernen, der guckt dann immer nach und sagt, aha, da ist das passiert, da ist das passiert. Also keine Interrupts, keine Störungen mehr, es ist so einfach geworden, wirklich schön.
Und mir schwebt vor, mit den 8 Prozessoren ein Programm zu machen, einen Hauptprozessor und einen Montagsprozessor, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag Prozessor, Freitag Prozessor, Samstag Prozessor, Sonntag Prozessor, 7 andere Prozessoren. Mal gucken, ob ich da eine Anwendung für finde.
Hat das jetzt was mit der Schnapszahl zu tun, was du da erzählst?
Ja.
Das hört sich fast so an, ja.
Auf jeden Fall, wahrscheinlich werden Sie einiges erfahren über neue Propeller. Programme und neue Propellerprojekte. Und vielleicht macht ja der nächste Gesprächspartner, den wir im Telefon haben, auch mit bei der Propelleritis.
Schönen guten Tag, Ernst Krempelsauer.
Ja, guten Tag.
Ja, ich glaube, man muss das sagen, die erste Elektronik-Bastelzeitschrift in Deutschland. Das ist Elektor gewesen?
Nein, da muss man die Funkschau, muss man schon sagen. Dass
die Funkschau war keine Elektronik-Bastelzeitschrift, das war eine Zeitschrift für Radio- und Fernsehtechniker. Ja. Da wurden Schaltungen besprochen,
und hat er auch eine Bastelseite gehabt. So war es ja schon.
Ja, das ist richtig.
Aber
ja.
nicht in dem Maße, wie Elektor das hat. Also
Ich weiß ja nun, Krempelsauer weiß das ja auch, dass ich tiefe Verbindungen zum Elektor habe. Das geht zurück bis ins Jahr 1972, als der Elektür, der holländische Elektor, nach Deutschland kam als Elektor. Und da habe ich in Aachen gesessen und habe viele, viele Artikel übersetzt aus dem Holländischen ins Deutsche. Und jetzt werden Sie sagen, Menschenskinder, der Busch ist ja gut, der kann ja, der muss ja dann Holländisch können. Ich kannte eigentlich gar kein Wort davon, aber ein Skakela, weiß ich heute noch, ist ein Schalter. Und eine Versorgung ist eine Versorgung. Und ein Kondensator ist und bleibt ein Kondensator und ein Transistor ist es auch.
Ja, und also, Spartibalk?
Was?
Spartibalk.
Das kam in dem Artikel nicht vor.
Nee, das ist die Leertaste, die Space-Taste auf der Tastatur.
Ja gut, also auch die Glabastat auf der Base-Taste, das muss man ja auch nicht unbedingt jetzt erwähnen. Ja, auf jeden Fall, das war unser Kampfgegner damals, die Funkschau mit den Bastelseiten. Und die wurden so richtig wach, als wir da kamen. Denn bei mir, bei der Übersetzung, ging der Lötkolben manchmal auch kaputt.
Und beim Übersetzen ging der Lötkolben
kaputt. Ja, der ging im Text ging der kaputt.
Ach so.
Während bei der Funkschau wurde der defekt oder ging in zwei.
Ach so.
Das Ganze, dass diese Wortwahl, die wir damals benutzten, ich war ja auch noch frisch und jung zu der Zeit, war eben eine andere, die war frischer. Und es war so, als würden wir zu den Elektronikbastlern sprechen. Und wir hatten das dann geschafft, in fast einem Jahr, da würde der Krempelsauer jetzt träumen davon, einen Abonnementstamm von 90.000 Exemplaren hinzukriegen.
Wie war denn das eigentlich damals? Sie haben ja angefangen, Sie waren ja von Anfang an dabei. Wohl nicht von Anfang an Chefredakteur, das kam dann etwas später. Aber Sie sind ja von Anfang an dabei gewesen.
Ja, ich meine, als Leser schon ab Ende 1970, also Elektor ist ja in Deutschland zuerst im Mai 1970 erschienen, wenn ich mich recht erinnere. Und ja, ich war dann Leser und bin dann 1974 als Redakteur zur Zeitschrift gekommen. Ich war vorher auch schon in dem Bereich als technischer Redakteur tätig, allerdings in der Industrie. Und wollte gerne bei einer Zeitschrift arbeiten und dann war das ideal. Und tja, damals war ich auch noch frisch und jung. Heute nur noch frisch. Ja, und Chefredakteur bin ich seit 1985.
Das war eine schöne Zeit damals, ja. Als so die ersten Sachen kamen. Der Fuse Destroyer.
Tja, den gab es schon.
Ja, und die Blödsinnsschaltungen und dann die vielen, vielen Nachmachschaltungen. Denn es war ja gerade die Zeit, dass die Transistoren abgelöst wurden durch ICs. So, als ich da anfing, dann kamen so die ersten ICs. Man konnte die ganzen alten Traditionsschaltungen, die mit dem Transistor gelaufen sind, die konnte man dann alle umbauen und hat einfach einen IC reingesetzt. Und schon gab es eine neue Schaltung. War toll, war also so richtig, da hat es auch noch Spaß gemacht zu bauen, weil die Industrie noch nichts vorgehalten hat. Heute ist es, glaube ich, ein bisschen anders. Wenn ich heute einen Verstärker zusammenbaue, muss ich ja Gefahr laufen, dass der mir zu teuer gerät und dass der zu schwach ist auf der Brust und nicht so richtig funktioniert.
Ja, oder dass er wirklich extrem teuer wird. Also außerdem, so ein Bastelprojekt hat nun einen ganz eigenen Reiz. Wenn wir gerade von Verstärker sprechen, ich glaube, die gibt es ja heute noch, diese Bauprojekte, Herr Krempelsauer.
Ja, das ist richtig. Also unser Ziel im Moment im Audiobereich ist 1 bis 2 Verstärkerprojekte pro Jahr, wovon mittlerweile eines mit Röhren bestückt ist. Und das zweite, sagen wir mal, im Bereich neue Technologien, also digitale Klasse-D-Verstärker sind bei uns ein Thema. Aber der Audiobereich ist halt ein Thema, das nicht mehr so im Vordergrund steht wie in den 70er Jahren.
Was ist denn heute im Vordergrund? Was ist das, der Computer oder der Mikrocontroller?
Ja, der Schwerpunkt ist doch in der Tat der Bereich Mikrocontroller, mittlerweile auch zum Teil FPGA. Es ist ja so, dass die Zeitschrift eigentlich schon immer auch dafür bekannt war, dass wir versucht haben, neue Technologien, neue Entwicklungen, sobald es möglich ist, von der Erhältlichkeit und von den Tools unseren Lesern zugänglich zu machen, aber dann halt mit einem praktischen Ansatz, dass man etwas selber realisieren kann, selber machen kann. Und daran hat sich nichts geändert, nur dass wir heute halt in einem Bereich sind. Propeller ist eben angesprochen worden, also Multiprozessor-Chip. Wir denken jetzt mehr an ARM-Controller, an 32-Bit-Controller so in den nächsten Jahren. Und was ganz stark im Kommen ist, FPGAs für spezielle Anwendungen. Mhm.
Aber das gab ja mal so eine Zeit, als die PCs auf den Markt kamen. Das fing damals an, erstmal mit so Einplatinensystemen wie KIM oder wie Interseal 6100 oder irgendwelche Z80 Sachen, EMUF und so weiter. Und dann kam der PET 2001 und dann kam der Apple irgendwann. Mhm. Da gab es ja heiße Diskussionen, da kann ich mich erinnern, da hatten wir in jeder Zeitschrift, in jeder Ausgabe Diskussionen, soll das jetzt eine Computerzeitschrift werden oder nicht? Dieser Einstieg in Selbstbasteln war ja damals noch gar nicht so denkbar, dass man selbst einen Computer bauen konnte. Aber Elektro hat dann ja da so diese Kurve gekriegt, indem man dort ein Projekt, diesen Computer 74 hieß er, glaube ich, schon im Vorfeld implementiert hatte. Also einen Computer, den man wirklich vollständig selbst bauen konnte, aus einzelnen ICs. Das Ding ist zwar nie fertig geworden, aber es war damals für mich die Faszination überhaupt, einen Computer selbst zu bauen. Das war, damals hat so ein Ding unter 100.000 D-Mark, konnte man gar keinen kaufen. Aber danach war dann wieder ein Loch. Gab es da Probleme, dass man auch im Hause Elektor dann gesagt hat, ist vielleicht nicht das richtige Thema für eine Bastelzeitschrift?
Ja, das kann ich so nicht ganz nachvollziehen. Ich meine, es war Computer 74, wie der Name schon sagt, ist im Jahr 1974 entstanden. Da war es zwar technisch möglich, Computer zu bauen mit TTL-ICs, aber auch ein Nutzenverhältnis war halt doch so, dass es als praktisches Projekt nicht abgeschlossen werden konnte. Und dazwischen war wohl eine Lücke von der Technologie her bis zu dem Zeitpunkt, wo die Mikrocontroller auch erhältlich waren zu bezahlbaren Preisen. Das war ein Zeitraum von etwa 2 bis 3 Jahren. Mhm. Und dann hat Elektor diese Linie fortgesetzt mit 8-Bit-Mikroprozessoren.
Mit PIC, ne?
Die gab es ja damals noch gar nicht, sondern wir hatten damals als ersten Controller ja MC68 im Labor. Aber als Projekt war das der SCMP von National Semiconductor, an den sich heute kaum noch jemand erinnern kann. Und dann ging es auch schon weiter mit 6502 und Z80 und das waren die populärsten Prozessoren in der Zeit, Ende der 70er Jahre.
Mich würde jetzt mal interessieren, denn das Haus Elektor in Holland hat ja nun viele Projekte in Europa laufen. Da gibt's also eine holländische Ausgabe und es gibt eine englische Ausgabe. Es gibt, glaube ich, auch eine französische Ausgabe. Und es gibt's auch nicht so eine belgische Ausgabe. Das ist wahrscheinlich französisch mit dabei und holländisch. Ja, okay. Wie ändert sich denn das Interesse in den einzelnen Ländern? Steht denn Deutschland da und wie stehen die anderen Länder da in puncto Basteln mit Elektronik?
Ja, Deutschland bildet einen deutlichen Schwerpunkt mit einer Laserstruktur, die technisch doch sehr versiert ist, weil Deutschland ist nun mal ein Technikland. Es gibt viele Studenten, es gibt viele Entwickler, es gibt viel Elektronikentwicklung und Produktion. Von der Seite her ist es so, dass in Deutschland einmal die Laserschaft in Europa am größten ist und auch, sagen wir, vom technischen Niveau her am qualifiziertesten, gefolgt von Frankreich, was ja auch bekannt ist als ein technologiefreundliches Land. In den Niederlanden haben wir eine Sonderstellung, weil Elektür eine enorme Verbreitung hatte, bezogen auf die Größe des Landes und von der Seite her immer noch, sagen wir mal, dass der Bereich Hobbyelektronik und Basteln etwas stärker dominiert als in Deutschland. Da ist die Zeit doch etwas vorbei und wir sind heute schwerpunktmäßig eine Zeitschrift für Entwickler und solche, die es werden wollen, sage ich immer, also vom Berufskolleg, Fachhochschulstudenten bis zum Entwickler in der Industrie.
Ist denn der Elektor wieder am aufsteigenden Ast oder auf dem gleichbleibenden Abonnementsast oder so?
Also in Deutschland haben wir seit Ende der 90er Jahre eine kontinuierliche Aufwärtsentwicklung mit zwar keinen übertriebenen Wachstumsraten, also aber mittlerweile doch im höheren einstelligen und zeitweilig sogar im zweistelligen Bereich. Das ist sehr erfreulich. Ja. Allerdings muss man auch sehen, dass wir in den 90er Jahren ein relativ niedriges Niveau erreicht haben. Für die Fachzeitschrift immer noch ein hohes Niveau mit über 20.000 verkauften Exemplaren, aber für unsere Verhältnisse, Wolfgang Back hat ja schon mal 90.000 Abonnenten angesprochen, war das relativ niedrig, aber von da ist es dann wieder aufwärts gegangen.
Wie groß ist das Team? Wie viele Leute sind da im Labor und wie viele Redakteure sind da?
Wir haben im Redaktionsbereich etwa 20 Mitarbeiter, davon also mit 4 hauptamtliche Ingenieure und 2 Laborkräfte im Labor. Und wir haben für die deutsche Ausgabe 2 Redakteure, für die niederländische auch. Dann haben wir noch jeweils zwei Leute für Frankreich und für England. Und die Redaktion wird ja gebildet aus diesen nationalen Redaktionen, die sehr eng zusammenarbeiten. Das heißt also, insgesamt haben wir eine Redaktion mit 8 bis 10 Leuten, wobei für die einzelnen nationalen Ausgaben dann halt jeweils nur 2 Leute zuständig sind, im engeren Sinne. Aber wir arbeiten zusammen, wir teilen uns die Beiträge auf. Allerdings der Anteil aus Deutschland ist etwas weniger als die Hälfte bis zur Hälfte, weil wir halt am meisten Autoren aus Deutschland haben.
Ich habe die witzigste Sache beim Elektro erlebt. Ich weiß gar nicht, ob Sie das noch wissen. Das war die Umstellung auf die Computerverpackungsmaschine. Und da war ich, glaube ich, sogar dabei. Und dann lief diese Maschine los, sollte das automatisch jetzt verpacken. Und da war ein Fehler in der Software, und zwar wurde die Stückzahl mit der Postleitzahl verwechselt. Und da ist das allerdings nachher relativ schnell aufgefallen, dass da 5000 so und so viele Ausgaben alles auf einem Haufen waren, alle an eine Person, weil der die Postleitzahl 5100 hatte oder so irgend sowas.
Da hat sich dann jemand gewundert.
Und dann mussten wir das alles wieder zurückfahren und die Verpackung abmachen. Und ja, so war's. Wissen Sie das eigentlich noch? Nee, ne?
Nein, also
so lange, das ist schon lange her.
Aber ich kann da auch was Lustiges beitragen. Also wir haben vor ein paar Jahren ein September-Heft zweimal gedruckt bekommen, weil die Druckerei so weit war, dass die Druckplatten ja aus dem Dateibestand belichtet wurden und die haben einfach die falsche Datei runtergeladen.
Ja, wenn die ARD die Silvesteransprache vom Bundeskanzler verwechselt.
Nee, wir waren natürlich sehr erstaunt, das war nur die deutsche Ausgabe betroffen und wir haben Oktober das September-Heft auf einmal nochmal bekommen und mussten dann ganz schnell das Oktober-Heft noch verdrucken.
So, ich glaube, mein angesprochenes Projekt mit dem Wochenpropeller, ein Hauptpropeller und Montag, Dienstag, Mittwoch, Samstag, Sonntag Propeller, ist nichts für ein Elektro, oder?
Ja, für die Karnevalszeit dabei herauskommt.
Ja, wir machen das in der Karnevalsausgabe, da kommt das rein.
Ah, wir kriegen die Zeit gezeigt, das ist ja wahnsinnig,
wie schnell das vorbeigegangen ist. Wäre schön, wenn wir doch vielleicht irgendwo etwas zusammen machen könnten, denn wir wollen wieder basteln und unsere Zuschauer der Fernsehsendung wollen wieder basteln und vielleicht ergibt sich etwas. Ich denke, wir sollten uns mal zusammensetzen, aber vorerst mal ganz herzlichen Dank, dass Sie für uns da waren.
Ja, vielen Dank auch und schönen Gruß nach Köln.
Es ist seit Jahren so, dass ich regelmäßig E-Mails bekomme von der Volks- und Raiffeisenbank und man würde da ein Software-Update durchführen und ich möge doch nun mal mich neu anmelden, meine Daten neu eingeben. Ist natürlich Betrug, da will irgendjemand meine Daten haben und tut so, als würde die Bank mir diese Mail schicken, die kommt ja gar nicht von da.
Phishing nennt man das.
Genauso Postbank und andere Sachen, also sehr oft hat man so etwas. Jetzt haben wir in der letzten Zeit natürlich auch, in den letzten Jahren schon, solche Dinge gehabt, dass sich die Leute der ganz normalen E-Mail von eBay bedienen. Das heißt, die kopieren eine richtige originale Mail von eBay und ändern die dann so und verschicken die weiter. Funktioniert so. Sie haben auf irgendetwas geboten, ein anderer hat aber die Auktion gewonnen. So, und jetzt gucken die nach, wer ist denn das eigentlich, bekommen ihre E-Mail-Adresse raus und machen eine gefälschte E-Mail, die man an sie schickt. Und da steht dann, hör mal, derjenige, der die Auktion gewonnen hat, der ist zurückgetreten vom Kauf und du bist der Zweite oder Dritte und wenn du magst, kannst du jetzt kaufen. Und dann bezahlen sie Geld dafür, weil sie ja glauben, das kommt über eBay, es sieht ja richtig schön und gut aus. Und das Geld ist futsch und die Ware kriegen sie nie wieder. Man hat das Problem erkannt. eBay, Web.de und GMX wollen jetzt einen Versuch starten, erstmal ein Jahr lang, dass man von eBay die E-Mails in irgendeiner Art siegelt, dass man sicher sein kann als Empfänger, diese Mail kommt wirklich davon. Und ich kann es mir noch nicht richtig vorstellen, wie es funktioniert. Aber dazu haben wir Herrn Holger Neumann aus München am Telefon. Herr Neumann, sagen Sie mal, wie will man das denn sicherstellen, dass ich wirklich weiß, das kommt wirklich von eBay?
Oder von Web.de oder von GMX?
Also in einem zunächst auf eine Laufzeit von einem Jahr begrenzten Projekt werden ab sofort alle E-Mails, die direkt von eBay oder von eBay-Nutzern über das eBay-System versandt werden, von Web.de und GMX für ihre Kunden als echte E-Mails von eBay authentifiziert und mit einem Siegel versehen. Diese direkt von eBay versandten E-Mails erscheinen jetzt im Posteingang bei Web.de oder bei GMX immer mit einem eBay-Logo und einem Häkchensymbol vor dem Absender. Die von Nutzern über das eBay-System versandten E-Mails sind mit einem eBay-Logo und mit einem Personensymbol gekennzeichnet. Damit kann man dann auch in der geöffneten Mail erkennen, dass diese tatsächlich von eBay stand, weil sich dieses Siegel auch nochmal im Mailkopf findet, wird im Mailkopf nochmal dargestellt. Und das ist dann nochmal unterschieden in eine Original-eBay-Nachricht, also die direkt von eBay kommt, oder als Originalnachricht von eines eBay-Mitglieds, wenn sie eben von einem eBay-Mitglied zum anderen versendet wird.
Und dieses Siegel, das kann man nicht irgendwie fälschen und mitsenden oder irgendwie, dass es auch bei einer falschen erscheint?
Also wir haben ein mehrstufiges Sicherheitssystem dafür und gehen also davon aus, dass das fälschungssicher ist oder größtmögliche Fälschungssicherheit garantiert. Letztendlich ist es natürlich so, hundertprozentige Sicherheit gibt es nie, aber wir gehen davon aus, dass es also eine größtmögliche Sicherheit bietet, dieses System. Dass das Siegel also nicht bei nicht authentifizierten Mails dargestellt wird.
Also Herr Neumann, wenn ich das so richtig verstehe, die Zusammenarbeit auch mit Web.de und GMX, das bedeutet, dass Mails, die von eBay kommen, die über diese Provider gehen, über diese Anbieter Web.de und GMX, dass da in dem Kopf der Mail selbst, in diesem Datenanhang, den man normalerweise nicht sieht, dass da auch Informationen hineinkommen, die man als Absender einer Mail nicht bewusst ändern kann. Und dort steht dann quasi zur Sicherheit des Empfängers drin, woher diese Mail kommt. Habe ich das so richtig verstanden?
Genau. Das ist dann auch für den Fall relevant, indem man sich Mails an einen Desktop-Programm weiterleiten lässt per POP3 etc. Da findet sich dann diese Information. Das ist dann eben nicht optisch dargestellt, wie es im Webmail passiert, sondern das ist dann eben als Information hinterlegt, ist sozusagen technisch von der technischen Authentifizierung her das Gleiche, bietet die gleiche Sicherheit. Im Webmail haben wir halt noch die zusätzliche Stufe, dass wir das mit diesen beiden beschriebenen Symbolen auch nochmal zweistufig sozusagen visualisieren können, nämlich im Posteingang und in der geöffneten Mail selbst.
Könnte man den Versuch, wie er jetzt mit eBay gestartet wird, auch woanders ausdehnen, zum Beispiel, dass die Banken das auch zertifizieren lassen oder dass andere, die das gerne hätten, auch da beitreten?
Also grundsätzlich ist es so, dass wir diese Zusammenarbeit in dieser Konstellation jetzt zunächst mal als einzigartig sehen und auch im Geschäftsmodell von eBay begründet. Denn beim Handeln auf eBay wird eine Vielzahl auch sehr unterschiedlicher Mails ausgelöst, die aber alle eine bestimmte Bedeutung für die angestrebte oder erhoffte Transaktion haben. Deswegen sehen wir keine analoge Kooperation mit einem weiteren Anbieter. Andere Kooperationen, die mehr Sicherheit im Internet dienen, sind in anderer Form natürlich durchaus vorstellbar.
Gut, das heißt also, es ist ein Weg, den Sie gehen. Sie schaffen hier eine Insel der Glückseligen, der Sicheren mit eBay, Web.de, GMX. Aber es ist keine allgemeine Lösung für unseren doch immer noch unsicheren E-Mail-Verkehr. Aber dennoch, für viele Leute wird es wahrscheinlich eine Beruhigung sein, dass man, wenn man künftig von eBay Mails bekommt, dass die auch wirklich von denen kommen, wenn sie gesiegelt sind.
Da ich Web.de-Nutzer bin, habe ich ja auch was davon.
Ja, natürlich.
Könnte ich demnächst ja mal wieder was bei eBay ersteigern. Ich weiß zwar nicht was, aber es wäre sicher.
Ja, auf jeden Fall. Also da haben Sie einfach durch diese Kennzeichnung, haben Sie einfach die Sicherheit, dass Sie genau wissen, diese Mail ist tatsächlich gut, in Anführungszeichen.
Ich werde was ersteigern, damit ich nur mal diese Siegel sehe.
Dann wünsche ich Ihnen dabei viel Erfolg.
Ja, schönen Dank, Herr Neumann. Viele Grüße nach München.
Dankeschön. Wiederhören.
Wiederhören.
Tschüss.
Ich habe einen neuen USB-Stick, Wolfgang.
Ui, wie viel?
Ich glaube 2 Gig. Mhm. Mein gibt zwar größere und so, aber ist auch eine Anleitung dabei.
Zum Benutzen des USB-Sticks.
Ganz, ganz super. Also
da
hat
steht
mir
drin, dass du einen Treiber brauchst für Windows 98, oder?
Ja, steht auch drin. Da steht also drin, Start Windows 98 SE, setzen Sie dann die Treiberscheibe in schlaffen Treiber ein.
In was?
Schlaffen Treiber.
Schlaffen Treiber. Ja, gut.
Naja, gut. Also, ja. Es geht los. USB 1.1-2.0 gefällig. Heißer Stecker und Spiel.
Heißer Stecker?
Und Spiel.
Also, und der spielt sofort.
Wahrscheinlich, ja.
Oder ist ein Spiel drauf?
Ja, und nee, ist nicht. Und dann ganz wichtig, nächster Punkt ist, keine Außenbordstromversorgungsanlage wird angefordert. Direkt angetrieben durch USB-Bus.
Keine Außen... Hat er einen Außenborder?
Ja, vielleicht so Stromgenerator oder sowas. Elektronische Speichervorrichtung, elektromagnetische Welle des Erschütterungsschutzes schützen. Elektronische Speichervorrichtung, elektromagnetische Welle des Erschütterungsschutzes schützen. Ist dir das nicht klar? Ah, das nächste wird dir klar, pass auf. Mehr als 10 Jahre Daten zurückhalten.
Daten zurückhalten?
Ja.
Also nach 10 Jahren kannst du erst sehen, was drauf ist.
Wahrscheinlich garantieren die an Datensicherung.
Also noch was von der Sorte?
Ja, hier steht noch zum Beispiel drauf, die schreiben ja hier mehrfach drin, USB-grelle Scheibe, was auch immer das bedeutet. Hier steht zum Beispiel, Sie können nicht aus der USB-grellen Scheibe verstopfen, bis die Anzeige langsam blind macht.
Blind macht? Ja, das ist ja gefährlich, mit so einem Ding umzugehen.
Ja. Ich kann dir also nicht so genau sagen, was das alles bedeuten soll, aber setzen Sie die USB-grelle Scheibe in USB-Tor des Computers ein. Das System würde den Treiber automatisch grünen.
Ein grüner, ein Öko-Treiber.
Ja.
Finde ich gut.
Also, ein grüner Treiber. Ich denke, die Chinesen, die drücken sich da schon sehr deutlich aus. Man muss vielleicht etwas kreativer werden, um wirklich zu verstehen, was sie wollen. Aber
vielleicht muss das Programm ein bisschen besser werden, was das automatisch übersetzt.
Ja. Ja.
Aber die sind ja eigentlich, würde ich mich dann nie trauen, in einem fremden Land so einen Mist da abzuliefern.
Die verstehen es wahrscheinlich nicht. Aber ja, es gibt ja einen Importeur, der müsste sich ja hinsetzen und müsste sagen, Kinder, so einen Scheiß können wir hier wirklich nicht verbocken.
Ja, aber du findest doch dauernd sowas. Das kommt ja wirklich mit so einem Mist da an.
Ja,
hast du noch einen Satz?
Nee, aber vielleicht etwas, was zu dem Importeur passt, das wollte ich hier nochmal wiederholen. Der hat so lange gewartet, und zwar hier. Sie können nicht aus der USB-Grellenscheibe verstopfen, bis die Anzeige langsam blind macht. Der ist wahrscheinlich blind geworden und liest den eigenen Mist nicht mehr. Also es ist wirklich ziemlich merkwürdig, was da manchmal so auftritt und was wir da haben. Gut, dass man einen USB-Stick eigentlich heute ohne Bedienungsanleitung gebrauchen kann, denn sonst müsste man den zurückbringen und sagen, hier ist das wohl doof, mir so einen Mist zu verkaufen.
Es sei denn, du hast Windows 98, dann musst du auch diesen grellen Treiber haben. Oder?
Nein, grünen. Diesen schlaffen. Schlaffen,
ja. Grünen, ja, ja. Grellen Treiber.
Ja. Die meinen damit vielleicht ursprünglich mal eine Floppy Disk oder so, aber lass uns nicht darüber spekulieren.
Nee, hat keinen Zweck. Die meinen die kleine CD wahrscheinlich, die dabei ist oder sowas.
Ja.
Also jetzt fangen wir an und sind genauso blödsinnige Sachen am Reden, wie die da schreiben.
Es musste mal gesagt werden.
Genau, und deshalb sind wir auch jetzt schnell ans Ende geschoben worden und die Daumen gehen hoch und Ebüb zum x-ten Mal und ruckezuck und zickezacke, hoi, hoi, hoi. Jetzt fällt dir nichts mehr ein.
USB-Schlaffe, kelle Scheibe.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik: Manfred Kläuber. Produktion: Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2007.